dieser Vorlesung aktiviert. Das heißt, wir möchten gerne Parameter so einstellen, dass wir ein gewisses Ziel erreichen, dass ein gewisses Ziel funktional so gut wie möglich wird. Zum Beispiel mit die Parameter sagen uns zum Beispiel, wie wir ein Auto bauen können. Alle möglichen Parameter geben uns alle möglichen Autos. Das Ziel funktional sagt uns, wie viel dieses Auto an Benzin brauchen würde. Und wir probieren das Auto zu bauen, das am wenigsten Benzin verbraucht. Oder die Parameter sagen uns, wie wir den chemischen Reaktor ansteuern sollen. Das Ziel funktional sagt uns, wie produktiv der dann ist oder wie hoch die Kosten sind, wenn wir den betreiben wollen und wie hoch der Energieverbrauch davon ist. Und wir versuchen, den chemischen Reaktor so zu optimieren, dass am Ende wir auf die preisgünstigste, umweltschonendste Art und Weise das herstellen können, was wir herstellen wollen. Das heißt, wir möchten diese Parameter gerne einstellen und wir wollen noch mehr. Wir möchten auch das Optimieren. Wir möchten nämlich dieses Optimum so schnell wie möglich erreichen. Wenn Sie sich vorstellen, unsere Funktion, also unsere Beispiele sind oft irgendwelche ein- oder zweidimensionalen Funktionen, auch auf den Übungsblättern. Und wenn Sie sich was ein praktisches Problem vorstellen, dann ist das typischerweise kein 1, 2, 3, 4, 10-dimensionales Optimierungsproblem, sondern Sie haben eine ganze Menge an Parametern einzustellen. Wenn Sie sich überlegen, wie viele Parameter Sie bräuchten, um ein Auto damit eindeutig zu beschreiben, dann ist das eine ganze Menge. Das Beispiel, was wir auf dem Übungsblatt hatten, wenn Sie probieren, eine Fläche im dreidimensional so zu beschreiben und damit eine Minimalfläche zu bauen, dann ist das, was Sie beschreiben wollen, eigentlich ein unendlich dimensionales Objekt. In dem Moment, wo Sie es diskretisieren, beschreiben Sie das Ganze durch endlich viele Punkte, aber Sie müssen natürlich sehr, sehr viele Punkte nehmen, um das gut zu beschreiben. Also wenn Sie ein endlich zweidimensionales Objekt mit 10 mal 10 Punkten diskretisieren, dann haben Sie nicht besonders fein diskretisiert und schon 100 Unbekannte. Haben Sie 100 mal 100 Punkte, haben Sie 10.000 Unbekannte. Wenn Ihr gesuchtes Objekt jetzt was Dreidimensionales ist, dann haben Sie entsprechend das Ganze in der Diskretisierungspunkte hoch 3. Und wenn Sie eine Zeit noch dazu nehmen, haben Sie unter Umständen Diskretisierungspunkte hoch 4. Das heißt, wir haben im Allgemeinen sehr, sehr hochdimensionale Optimierungsprobleme. Und hinter der Auswertung steckt typischerweise die Welt zu simulieren mit den meisten Parametern. Also zum Beispiel einen Crashtest durchzuführen im Computer mit dem Auto, was von diesen Parametern beschrieben wird. Oder den Spritverbrauch, den Strömungswiderstand zu berechnen. Das heißt, typischerweise steckt hinter einer Auswertung von F steckt ein kompliziertes numerisches Programm, was zum Beispiel eine Vielzahl gekoppelter, nicht linearer, partieller Differentialgleichung lösen muss. Das heißt, eine Auswertung von F ist typischerweise teuer, braucht Minuten, Stunden, vielleicht sogar Tage auf guten Rechnern oder vielleicht sogar auf Supercomputern. Das heißt, wenn wir optimieren wollen, müssen wir das probieren so zu machen, dass wir möglichst wenig Auswertung von F dafür brauchen. Gradientenverfahren oder die Abstiegsverfahren, die wir kennengelernt haben, brauchen mindestens eine Auswertung von F und eine Auswertung des Gradienten von F. Pro Schritt, den wir machen, unter Umständen mehr, weil Amino verkürzt und dann unter Umständen schrittweise weggeworfen werden. Aber mindestens brauchen wir pro Schritt eine Auswertung von F und Gradienten von F. Wie Sie gesehen auf dem Übungsblatt, das Gradientenverfahren konvergiert im Allgemeinen nur weniger. Mit einer Konvergenzrate, die gut sein kann, wenn Sie mit jedem Schritt eine Konvergenzrate von 1/10 haben, wenn Sie in jedem Schritt 90% näher drankommen an die Lösung und jedem Schritt sich der Abstand zum Objekt näher sich zehntelt, dann ist das, was wir mit so gut leben können. Aber die Konvergenzrate kann auch schlecht sein, wenn die Konvergenzrate 0,999 ist, dann haben Sie in jedem Schritt, den Sie machen mit dem Gradientenverfahren, gewinnen Sie nur 0,001, kommen Sie nur 1/1000 näher an das Optimum dran. Und wenn dann eine Auswertung von F bedeutet, Sie müssen irgendein kompliziertes Differentialgleichungssystem lösen, was Stunden dauert, und Sie gewinnen nur 1/1000 durch einen Schritt, dann wird das Ganze schnell nicht mehr machbar. Und wir suchen Verfahren, die schneller konvergieren. Und wir haben einen super Kandidaten für ein Verfahren, das schneller konvergiert. Sie kennen, wir haben durch das Mittelverfahren für Nullstellenprobleme, das bei Nullstellenproblemen quadratisch schnell konvergiert. Und es ist natürlich naheliegend, wenn wir das Newton-Verfahren zu nehmen und auf die Nullstellenaufgabe gradient von klein auf gleich 0 anzuwenden, dann haben wir vielleicht was uns im stationären Punkt quadratisch schnell liefert. Da haben wir die Eigenschaften des mehrdimensionalen Newton-Verfahrens nochmal zusammengefasst und das sind auch noch weiter zu Ende beweisen. Wir haben die Funktion von R hoch N nach R hoch N. Schön differenzierbar. Das hier soll eine Nullstelle haben, f von x nach gleich 0. Und an der Nullstelle soll gelten, f' von x nach sei invertierbar. Dann war die Behauptung, wir machen wieder durch, wir behalten direkt, dass konstant existieren, Delta C größer 0, so dass erstmal x da die einzige Nullstelle ist. der Beweis ist einfach Lemma 245. Da haben wir sogar noch ein bisschen mehr bewiesen, als dass es die einzige Nullstelle ist. Da haben wir auch bewiesen, dass wir uns linear schnell mit dem F-Wert von der Null wegbewegen, wenn wir uns mit dem X von der X-Dach wegbewegen. Und alles, was wir machen müssen, ist das Delta auf die Umgebung zu setzen, die wir aus Lemma 245 haben. Teil B. Die Behauptung, das Strich von x ist nicht nur in der Stadt invertierbar, sondern das Strich von x ist invertierbar in der ganzen, auch in dieser Umgebung B-Delta von x. Und die Norm von der Inversen, die wird auch nicht beliebig groß. Also der Strich von x hoch minus 1, davon die Norm wird nicht beliebig groß, sondern bleibt beinahe gleich einer Konstante c für alle x. Für Delta x nach. Okay, warum denn das? Wir haben schon gesehen, in Lemma 243, dass wenn Sie eine invertierbare Matrix haben und Sie wackeln ein bisschen an den Matrix-Einträgen, dann bleibt das eine invertierbare Matrix. Jetzt wackeln Sie hier nicht an den Matrix-Einträgen, sondern Sie wackeln an den x, aber das f ist stetig differenzierbar. Das heißt, ein bisschen wackeln an x, wackelt an dem f', an der Ableitung, auch nur ein bisschen an den Matrix einträgen und damit bleibt es entsprechend invertierbar. Das heißt, wenn man 2, 4, 3 und f' stetig, daraus folgt kleines Wackeln an x, wackelt ein bisschen an f', bleibt wegen der 2, 4, 3 eine invertierbare Matrix. Das ist aufgeschrieben, dadurch, dass das Ding, wegen der 2, 4, 3 existiert eine kleine Umgebung in dem Raum der Matrize. Die in dieser Umgebung bleiben, auch noch invertierbar sind. Wegen der Stetigkeit existiert ein Delta, sodass die um das x-Dach ein bisschen wackeln können und mit den Matrizen beim Strich von x nicht diese Matrix-Umgebung verlassen. Und was sie dann noch machen müssen, ist von dieser Umgebung in diese Umgebung aus A schneiden. Dann haben sie eine Umgebung, die sowohl A als auch B gilt. Ja, Teil C. Warum hilft uns das, dass die Matrix invertierbar bleibt? Wenn wir das Newton-Verfahren anwenden. Bei Newton-Verfahren starten wir mit einem Startwert und die Behauptung in C war, wenn wir mit dem Startwert starten, in der kleinen Umgebung wie Delta von x nach, dann liegen alle von Algorithmus 5 Newton-Verfahren erzeugten xk. Wir starten in B-Delta x-Dach, dann können wir einen Schritt des Newton-Verfahrens durchführen, weil dann die Jacobi-Matrix invertierbar ist. Und dann kommt aber auch die nächste Iterierte, ist auch wieder in B-Delta x-Dach. Das heißt, im nächsten Schritt ist auch wieder die Jacobi-Matrix invertierbar. Das heißt, wir können das Newton-Verfahren überhaupt durchführen. Wir brechen an keiner Stelle deswegen ab, weil die Inverse nicht mehr definiert ist. Das möchte ich gerne beweisen, weil ich kann mit Teil D, nämlich, dass der Algorithmus auch konvergiert. Wir werden, dass wir in der Nähe von x-Dach bleiben, werden wir dadurch zeigen, dass wir uns überlegen, wie weit von x-Dach sind wir dann entfernt, wenn wir mit xk in der Nähe von x-Dach sind, wie nah sind wir dann mit xk plus 1 dran, und dann ist, dass wir nicht weiter uns nicht davon entfernen und dass wir gegen x-Dach konvergieren, zeigen wir gleich in einem Aufwasch. Also Teil B für jeden Start x0 in der Nähe von x-Dach. Dann wird unser Algorithmus 5 sein, dass bei einem der Schritte einfach zufälligerweise das Dach rausgekommen ist, da ist die Jacobi-Matrix gleich 0, da ist f von das Dach gleich 0, das heißt, das ist einfach an. Oder aber der erzeugt eine ganze Folge, die gegen das Dach konvergiert, und zwar superlinear schnell. Große Hoffnung, dass ich das bei der Optimierung also nicht die Probleme machen kann, wie beim Tangentenverfahren. Vielleicht sind die ersten Schritte, die da rauskommen, haben eine Konvergenzrate, die so aussieht wie 0,999. Vielleicht gehen wir mit den ersten Schritten nur irgendwie ein Tausendstel an mehr zu unserem optimalen Punkt. Aber mit den weiteren Schritten wird das Ganze immer schon bei den nächsten Schritten immer mehr als ein Tausendstel, noch mehr als ein Tausendstel, noch mehr als ein Tausendstel. Das heißt, unsere Konvergenzrate wird immer schneller werden. Und wahrscheinlich sind es asymptotisch die viel weniger Schritte brauchen, als wir das beim Tangentenverfahren brauchen. Verweisen wir das. Thank you. Taktik gucken wir uns an. Ja, was müssen wir zeigen? Dass die von Algorithmus 5 erzeugten xk in dem Delta x dach liegen. Also das heißt, wenn ich ein xk habe, starten mit x0, muss ich zeigen, x1 bleibt auch in dem Delta x dach. Habe ich ein xk, muss ich k plus 1 bleiben in dem Delta x dach. Also sei. Xk in B Delta X dach, für jedes Xk in B Delta X dach gilt. Und wenn wir gleich eine vernünftige Induktion draus machen können, wir wissen ja noch gar nicht, ob wir in Xk den nächsten Schritt durchführen können. Noch wissen wir, wenn wir gestartet sind mit Xk in B Delta X dach, dann ist es. Also wir wissen, wenn wir in B Delta X dach sind, dann ist der Schritt von Xk invertierbar. Ja, und jetzt die Frage, warum ist jetzt k plus 1 auch in b delta x dach drin? Also was uns interessiert ist, wie nah ist xk plus 1, wie nah ist dieses Ding hier an x dach dran? Das müssen wir kontrollieren, das muss kleiner sein als delta, damit im nächsten Schritt das auch wieder durchführbar ist und optimalerweise soll das ja auch noch gegen 0 gehen oder irgendwie näher dran liegen, als xk an x dach dran gelegen hat. Also setzen wir ein, was wissen wir über xk plus 1? Xk plus 1 war xk minus f plus xk hoch minus 1 hoch f von xk. Ja, guten Verfahren, also in der Taylor-Approximation gleich 0 gesetzt und aufgelöst, die ist x dach drüber. Ja, wie kommen wir an der Stelle weiter? Nun, hinter dem Taylor-Newton-Verfahren steckt ja diese lineare Taylor-Approximation. Für die lineare Taylor-Approximation haben wir Fehlerabschätzung. Also schauen wir, wie wir hier die lineare Taylor-Approximation drin finden. Und dann sehen Sie, die finden wir wieder, wenn wir das f' von xk hoch minus 1 ausklammern. Dann steht da nämlich gerade die lineare Taylor-Approximation. Nämlich, da steht da minus f von xk plus f' von xk mal minus x dach. Das sieht fast so aus wie, also das sieht gerade so aus wie die lineare Taylor-Approximation an unser Vorzeichen richtig. A minus x dach. Ja, ich schreibe es nochmal, ich schreibe es in eine anders Form, damit ich da auch die lineare Taylor-Approximation drin sehe. Verfolgt, dass ich jetzt zweimal geändert, sodass sie im Endeffekt wieder richtig sind. Das heißt, hier habe ich einfach das F' von xk auf minus 1 ausgeklammert, dieses Gleichheitszeichen stimmt wieder. Und wir sehen, was hier drin steht, ist gerade die lineare Taylor-Approximation an f von x dach. Und das heißt, das, was hier drin steht, würden wir erwarten, sollte sich von f von x dach nicht besonders stark unterscheiden. Und f von x dach ist aber ja gerade die Nullstelle. Das heißt, das darf ich hier vorne nicht reinschreiben. Das heißt, hier haben wir einen Ausdruck drin stehen, von dem wir erwarten würden, der wird klein werden. Wenn das xk schon irgendwie nah dran ist am x-Dach, dann sollte auch die lineare Taylor-Approximation gut sein. Das heißt, dann sollte auch dieser Ausdruck hier klein sein. Hier können wir beweisen, dass der klein ist. Besonders einfach würde das werden, wenn wir eindimensionalen wären. Dann könnten wir zum Beispiel einen Mittelwertsatz anwenden und sagen, was hier steht, ist ja gerade die Tangentensteigung, wenn es durch x-Dach minus x-K das hier vorne f von x-Dach minus f von x-K, wenn wir das durch x-Dach minus x-K teilen, dann wäre es gerade die Sekantensteigung. Wir wissen, Sekantensteigung ist dasselbe wie Tangentensteigung, und kommt irgendwo dazwischen. Das heißt, dieser Ausdruck hier geteilt durch x-Dach minus x-K wäre gerade das f' an irgendeiner Zwischenstelle. Und dann hätten wir da stehen f' an irgendeiner Zwischenstelle minus f' an der Stelle xk. Und weil f' stetig ist, müsste das irgendwie nah beieinander liegen. Das Argument würde ich gerne bringen, nur habe ich diese eine Zwischenstelle nicht, weil es keine eindimensionale Funktion ist, sondern eine mehrdimensionale Funktion. Und ich das Problem hätte, also ich kann die zwar aufteilen in vielen Komponentenfunktionen, bräuchte aber für jede einzelne Komponente eine andere Zwischenstelle. Und dann wird es einfach schwerer mit der Abschätzung. Das könnte man tatsächlich probieren, dann müsste man jede Komponente einzeln abschätzen. Noch leichter geht es mit unserem mehrdimensionalen Mittelwertsatz. Immer wenn wir gerne den eindimensionalen Mittelwertsatz mit der Zwischenstelle benutzen wollen, können wir stattdessen den mehrdimensionalen Mittelwertsatz benutzen, dass wir einfach über alle Zwischenstellen aufintegrieren. Das hat man für zwei, ganz am Anfang hat man das mal wiederholt, in Lemma 2, 4. 2, ich von x dacht, unser f von x dacht, das ist zwar nicht dasselbe wie dieses lineare Taylor-Polynom, aber es wäre dasselbe, wie wenn ich nehme f', ich schreibe es mir erstmal hin, wenn ich f' x dacht plus die xk minus x dacht und das ausintegriere und xk minus x dacht und das hier mal t nehmen würde von 0 bis 1, das was ich jetzt Zeichen stimmt vorne noch nicht, das Integral, das ich hier hingeschrieben habe, das wäre gerade genau gleich. Geschrieben habe, das wäre gerade gleich nach dem hauptsoziodifferenzialen Integralrechnung, so hat Lemma 2, 4 ja bewiesen, das wäre gerade gleich f von xk minus f von x. Denn wenn Sie hier für t gleich 1 einsetzen, denn wenn Sie das Ganze könnten Sie schreiben als eine Funktion, die nur von t abhängt, von Intervall 0, 1 geht in und abbildet auf die Funktion groß f von x dacht plus t mal xk minus x dacht, dann wäre diese Funktion an der Stelle 1, wäre gerade groß f von xk, das Ganze an der Stelle 0 wäre gerade groß f von x dacht und das, was hier im Inhalt steht, ist gerade die Ableitung. Wenn Sie diese Funktion ableiten mit der Kettenregel, wäre gerade die Ableitung von f mal die innere Ableitung und die innere Ableitung ist gerade dieser Ausdruck hier. So, jetzt probieren wir das Ganze so zu sortieren, also das sind ja auch gerade die Ausdrücke, die hier oben drin stehen. Das heißt, wir müssten das Ganze jetzt noch so sortieren, dass das Ganze zusammenpasst mit dem, was ich hier oben drüber geschrieben habe, damit da auch wirklich ein Gleichheitszeichen steht. Was brauche ich dafür? Ich bräuchte hier, das hier wäre f von xk minus f von x dacht, das habe ich hier auch tatsächlich stehen, f von xk minus f von x dacht, nur ohne mit dem Vorzeichen andersrum. Also machen wir Minus davor. Jetzt haben wir den vorderen Teil bis hier, haben wir jetzt dabei. Und jetzt haben wir dabei aber auch noch diesen Ausdruck hier, f' von xk mal x dacht minus xk. Und was mache ich mit dem Ausdruck? Der steht da auch mit dem Minus. Minus f' von xk, x dacht minus xk. Den müsste ich noch dahinter schreiben. Ich schreibe nur kurz dahinter und ich schreibe wieder weg. Also minus f' von xk, x dacht minus xk, so wie es jetzt da steht, würde das gleiche Zeichen vorne stimmen. Das x dacht minus xk und xk minus x dacht vereinheitliche. Umdrehe, jetzt steht hier bei beiden dasselbe. Und jetzt möchte ich gerne ausnutzen, dass ich die Idee dahinter war, ja, mit diesem Zwischenwertsatz anwenden oder Mittelwertsatz anwenden, dass ich das f' an der Zwischenstelle vergleiche mit dem anderen f', und er sagt, die Zwischenstelle ist nicht weit weg von xk oder nicht weit weg von x dacht und deswegen muss das Ganze irgendwie klein sein. Also ich würde das f' von xk nehmen, das f' von dieser Zwischenstelle hier, von dieser Integrale über die Zwischenstellen drehen kann. Und am einfachsten kann ich das machen, indem ich sage, das, was hier steht, das kann ich auch mit und das Integral schreiben, weil das, was hier steht, kann ich von 0 durch 1 über dt, da steht kein t drin, das heißt, es ändert sich einfach nichts. Das ist dasselbe, wenn ich das so integriert habe. Und dann bringe ich das mit und das Integral und klammer das xk minus x dacht aus. Das heißt, wir haben möglicherweise eine Lücke von xk hier rein. Und das xk minus x dacht ausgeklammert. Und haben entsprechend das Gleichheitszeichen, was vorne immer noch stimmt. Und den letzten Schritt auch gleich noch um den Fleißbestreck. Das hat es mittlerweile schon erledigt jetzt. Das Letzte, was wir noch machen, ist, wir haben hier im Moment ein Integral stehen, Matrix mal Vektor, also ein Integral über die Vektoren, die rauskommen, wenn wir hier Matrix mal Vektor gerechnet haben. Unsere Konvention ist immer, das Integral ist immer komponentenweise zu verstehen. Das heißt, wir haben hier diese Vektoren rechnen wir aus und das Integral ist dann über jeden einzelnen Vektoreintrag integriert. Und offensichtlich ist das dasselbe, wie wenn Sie diesen konstanten Vektor ausklammern würden formal, wenn Sie in dieser Matrix über jeden einzelnen Eintrag integrieren würden und danach erst die Summation mal den Vektoreinträgen durchführen, einfach dadurch, dass die Integration eine lineare Abbildung ist. Das heißt, ich kann das xk und x dacht noch ausklammern. Hier das Integral hier drüber dt mal xk minus x dacht. Ja, das ist super, weil das sagt uns, xk plus 1 minus x dacht ist gleich ein gewisser Bruchteil von xk minus x nach, nämlich dieser Bruchteil hier und dieser Bruchteil hier, der wird wahrscheinlich immer kleiner sein, umso näher das xk an x nach liegt, weil ich ja dann gerade dann wieder ausdrücke, auch nah an xk liegt. Das heißt, hier steckt schon alles drin, was wir brauchen. Und der Newton-Beweis, das sagt uns, die nächste Iterierte ist eine gewisse Konstante, einen gewissen konstanten Teil oder einen gewissen Anteil von dem letzten Fehler haben wir 9 Fehler und der Anteil, den wir haben, der wird gegen 0 gehen. Das heißt, das wird gerade Konvergenz geben und superlineare Konvergenz geben. Jetzt schreiben wir das ordentlich auf. Nehmen uns also erstmal packen wir Normen drumherum. Die interessieren uns ja für die Konvergenz und die superlineare Konvergenz. Wir müssen jetzt also die Norm von xk plus 1 minus xk, die ist kleiner gleich. Fangen wir hinten an, xk minus xk. Multipliziert mit, was haben wir hier alles? Wir haben noch da stehen, das xk minus xk, das darf ich nicht nach vorne packen. Schreiben. Dann gucken wir uns nochmal den Ausdruck an. Wenn ich jetzt Norm drauf packe, gucken wir uns kurz an, was sind das für Größen. Wir haben hier eine Matrix stehen. Wir haben hier eine Matrix stehen, die sich die Integration aus Matrizen einfallsweise ergeben hat. Und wir haben hier einen Vektor stehen. Was mache ich, wenn ich die Norm abschätze? Nun, ich schätze das Ganze ab durch Norm von dieser Matrix hier, Norm von dieser Matrix hier, Norm von diesem Vektor hier. Norm von dem Vektor ziehe ich schon nach vorne. Norm von dieser Matrix hier. Haben wir unter Kontrolle, weil wir haben im G gerade gezeigt, dass die Inverse, die Norm von der Inverse kleiner gleich C bleibt. Das heißt, dieses Ding hier bleibt in der Norm einfach kleiner gleich groß C. Und was haben wir dann noch? Wir haben noch dieses Ding hier, diese Matrix hier, diese integriert. Und da liegt es nahe, wir ziehen die Integration unter das Integral geteilt in Leitung. Dann haben wir das Integral über die Norm von der Differenz dieser beiden Matrizen. Und jetzt ist diese Matrix, die läuft hier alle Zwischenwerte durch. Das heißt, das schätze ich einfach ab gegen das, was wahrscheinlich passieren kann. Das heißt, wir haben mal c, mal eigentlich dem Integral über das Supremum über alle t von 0 bis 1 f' von xk minus f' an der Zwischenstelle x' plus t. Und dann noch das Integral darüber von 0 bis 1 und das Supremum hängt ja nicht nur von t ab, denn das Integral von 0 bis 1 ändert auch nichts mehr dran. Ja, und das heißt, wir haben Konvergenz mit Konvergenzrate, die von diesem Ausdruck hier abhängt. Und sobald dieses Supremum hier klein genug ist, dass es das c auf was drückt, was kleiner ist als 1, sind wir im nächsten Schritt näher dran als im vorherigen Schritt. Also machen wir, sichern wir erstmal das. Wir könnten jetzt probieren, also es geht, das wird sogar gegen 0 konvergieren, aber beides gleichzeitig zu schreiben wird uns zu umständlich, also macht er das Ganze getrennt voneinander. Sichern wir uns erstmal ab, dass wir in der Umgebung bleiben und überhaupt konvergieren, indem wir sagen, dieser Ausdruck hier ist, wenn wir nur nah genug dran starten an dem x-Dach, dann wird dieser Ausdruck hier kleiner sein als ein halb. Und dann, wenn das der Fall ist, dann sind wir im nächsten Schritt näher dran, als wir es im letzten Schritt waren. Also das heißt, dieser Ausdruck hier, der geht gegen 0, wenn das xk nur nah genug dran liegt am x-Dach. Das liegt daran, dass f' gleichmäßig stetig ist auf b delta von x-Dach. F' ist eine stetige Funktion. Die ist also gleichmäßig stetig auf jedem Kompaktum. Wenn b delta x-Dach noch abgeschlossen, dann haben wir ein Kompaktum, auf dem es gleichmäßig stetig ist. Ohne den Abschluss gleichmäßig stetig. Und das bedeutet, wenn sie gleichmäßig stetig sind, heißt das, dass die zwei Funktionsauswertungen dann ganz, ganz furchtbar nah aneinander liegen, wenn die Stellen, wo sie ausgewertet haben, ganz, ganz furchtbar nah aneinander liegen. Der Unterschied zu stetig ist, dass sie bei stetig den eine Funktionsauswertung festhalten, an welcher Stelle sie sind, und nur die andere gegen diese feste Stelle laufen lassen. Bei gleichmäßiger Stetigkeit ist es egal, wo sie die Stelle genommen haben. Das Delta, was Sie kriegen bei der gleichmäßigen Stetigkeit, und zu jedem Epsilon existiert ein Delta, sodass wenn die Argumente nur bis auf Delta zusammenliegen, die Funktionswerte bis auf Epsilon zusammenliegen. Der Unterschied bei gleichmäßiger Stetigkeit und Stetigkeit war, dass die Argumente egal wo liegen, Hauptsache sie sind nah genug zusammen. An der Stelle hier, wenn wir xk gegen x' laufen lassen, beide Argumente, die hier stehen. Das heißt, hier brauchen wir eine gleichmäßige Stetigkeit, die sagt uns, solange das, was hier eingesetzt wird, in F', und das, was hier eingesetzt wird in F', wenn das nah zusammenliegt, dann liegen hier auch die Satzwertungen nah zusammen. Also Also das heißt, das Supremo 19.501 F-XK plus T-XK minus X-K, das kommt in der Kriegmühle für X-K gegen X-Dach. Erstmal, das haben wir so aufgeschrieben, zu jedem Epsilon existiert ein Delta, sodass, wenn das X-K bis auf Delta dran liegt, an X-Dach dieses Supremum hier kleiner ist als Epsilon. Ja, das heißt, insbesondere ist dieser Ausdruck irgendwann kleiner als ein halb. Das ist die Frage, was machen wir, also kleiner als 1 durch C, auch nach 1 durch 2C, damit das vorne alles ein halb ist. Aber die Frage ist, warum kommen wir überhaupt so nah dran? Also jetzt haben wir so ein bisschen, wenn wir mit dem XK nah genug dran wären an dem X-Dach, dann könnten wir sicherstellen, dass das XK plus 1 auch noch näher dran liegt an dem X-Dach. Das heißt, an der Stelle müssen wir unseren Startradius unter Umständen nochmal verkleinern. Nämlich wir haben ja gestartet mit dem X0 und wenn das X0 so nah dran liegt, dass für X0 hier eingesetzt diese Geschichte hier kleiner ist als 1 durch 2c, dann ist auch alle weiteren Iterierten sind dann ebenfalls näher dran. Das heißt, alles was wir jetzt machen müssen, ist unser B-Delta X Dach nochmal zu verkleinern. Also durch Verkleinerung. Delta X-Dach, A und B gelten natürlich weiterhin, die gelten auch auf alle Teilpunkte. Mit Verkleinerung von B Delta X-Dach erreichen wir das Supremum von F-X-Dach minus F-X-Dach plus Tx minus Xdach, dass das kleiner gleich 1 durch 2c ist, Supremum bei alle t. Und zwar war immer das Xk in der Delta-Umgebung von Xdach liegt. Also wenn unser Xk schon in dieser ganz kleinen Umgebung lag, dann haben wir hier eine Konstante, die kleiner gleich 1 durch 2c ist. Und das bedeutet aber, dass dann mit der Formel von oben kleiner gleich ist 1/2, deswegen haben wir jetzt 1 durch 2c gewählt, kleiner gleich ist 1/2 xk minus x-Dach. Und das bedeutet insbesondere, dass xk plus 1 dann auch in B-Delta von x-Dach liegt. Und jetzt triviale Induktion, das heißt also, wenn unser x0 in B-Delta x-Dach liegt, dann ist diese Geschichte hier k gleich 0 erfüllt, dann ist also diese Geschichte hier erfüllt für k gleich 1. Das heißt, wenn x0 in B-Delta x-Dach lag, dann ist der Schritt durchführbar und x1 liegt in B-Delta x-Dach. Dann ist auch der nächste Schritt durchführbar und x2 liegt in B-Delta x-Dach und so weiter. Also triviale Induktion sagt uns, alle xks liegen in B-Delta x-Dach. Insbesondere das Verfahren ist immer durchführbar, also die gibt es nicht so viel. Also wie gesagt, ich schreibe es nämlich separat auf. Eigentlich ist es immer das für xk liegt im B-Delta x-Dach und das nächste Schritt ist auch durchführbar. Das heißt, es gibt da noch überhaupt ein xk plus 1. Und es geht noch mehr. Offensichtlich auch das für konvergieren, weil wenn ich in jedem Schritt der Abschlag konvergiert, dann heißt das, dass das xk plus 1 gegen das x-Dach konvergiert sein muss. Denn die Abstände halbieren sich ja immer mehr. Und gegen das X-Dach. Bisher allerdings nur linear schnell mit Konvergenzrate, linearer Konvergenzrate 1/2. Die wäre schon nicht schlecht, wenn wir ein Verfahren hätten, wo wir sicherstellen könnten, dass jedes Mal unser Fehler sich halbiert in jedem Schritt, dann haben wir ordentlich was gewonnen in jedem Schritt. Aber wir haben ja noch mehr eigentlich. Dieses 1/2 kam ja daher, dass dieser Ausdruck, der eigentlich gegen 0 gegangen ist, dass wir den abgeschätzt haben, mal gegen 1 durch 2c, damit wir überhaupt erstmal sicherstellen können, das Verfahren funktioniert überhaupt und das Verfahren konvergiert auch. Aber eigentlich geht dieser Ausdruck ja auch gegen 0. Das heißt, das, was hier rauskommt, das ist sogar etwas, wenn das xk immer näher drankommt an x-Dach, was wir jetzt sichergestellt haben, dann wird dieser Ausdruck ja auch immer kleiner. Also das heißt, wir haben noch mehr. Wir haben nämlich sogar superlineare Konvergenz. X a plus 1 minus x dach geteilt durch a minus x dach. Das ist halt der Ausdruck, der uns gerade die Konvergenzrate geben würde. Der ist ja gerade das, was hier steht. Also kleiner gleich c mal das Supremum, was wir abgeschätzt hatten. Strich. Hier, da wissen wir schon, der geht gegen 0 für xk gegen x nach. Das heißt, dadurch, dass wir wissen, dass es überhaupt konvergiert, folgt aus dieser Geschichte auch, dass es superlinear schnell konvergiert. Ja, also das allein ist schon super. Das ist in der Praxis, begibt man sich oft schon mit superlinearer Konvergenz, weil damit verhindert ist, dass man eine Konvergenzrate hat, die einfach furchtbar schlecht ist und man in jedem Schritt also nur einen ganz kleinen Bruchteil, also nur ein Tausendstel oder so, gewinnen würde. Und mit superlinearer Konvergenz ist zumindest mal sichergestellt, dass wir in jedem Schritt immer mehr gewinnen. Und das ist typischerweise was, wo man sagt, also das reicht einem schon. Wenn man asymptotisch immer mehr gewinnt mit jedem Schritt, dann ist die Chance sehr, sehr hoch, dass man mit relativ wenig Schritten weiterkommt. In der Praxis ist natürlich ganz auch ein superlinear konvergentes Verfahren, kann sehr, sehr lange brauchen, bis diese superlineare Konvergenz sich durchsetzt. Es kann sein, dass die ersten 1 Million Schritte eben erstmal nur ein Tausendstel bringen und erst danach diese superlineare Konvergenz durchkommt. Das ist ein Problem, mit dem wir leben müssen bei unseren asymptotischen Aussagen. Bei allem, was wir machen, sagen wir nur was aus darüber, wie die Konvergenz asymptotisch ist. Wenn Sie endlich viele Folgen wieder abändern, ändert sich nichts an der Konvergenzaussage. Und das ist natürlich was in der Praxis ja trotzdem nicht helfen kann, wenn das noch nicht gut funktioniert. Trotzdem ist das ein guter Hinweis darauf und es hat sich in der Praxis bewährt, dass man superlinear konvergente Verfahren irgendwann kommt bei dieser Asymptotik durch. Sie können das auch so interpretieren, selbst wenn Sie diese ersten 7 Millionen Schritte erst brauchen, dann ist das Verfahren vielleicht heute noch nicht anwendbar. Aber sobald Ihre Computer stark genug sind, um diese ersten 7 Millionen Schritte in 2 Millisekunden zu erledigen, dann ist das Verfahren perfekt durchführbar. Das heißt, dann ist es eigentlich nur noch eine Frage der Zeit, bis die Computer auch kommen, die das entsprechend schnell durchführen. Ja, wir wissen aber sogar noch mehr. Wir wissen nicht nur superlineare Konvergenz, sondern Teil E des Satzes sagt uns, wir haben sogar quadratische Konvergenz, falls ein L-Größer 0 existiert, sodass in seiner F' steht, ist eine Konstante L, also F' von x minus F' von y, wenn das kleiner gleich ist L mal x minus y. Also ein ganz bisschen mehr noch als stetig differenzierbare Ableitung, nicht mehr stetig, sondern Ableitung sogar Lipschitz stetig. Das ist typischerweise, wenn Sie wissen, dass die Ableitung stetig ist, dann haben wir nicht viele Beispiele für Funktionen, wo die Funktion stetig ist, aber nicht Lipschitz stetig ist, kennen Sie natürlich die Wurzel x. In der Praxis kommt es selten vor, dass Sie jetzt ausgerechnet Wurzel x irgendwie in der Umgebung der 0 haben wollen, wo Sie diese unendlich steigenden Tangenten haben, dann steht es aber nicht mehr Lipschitz stetig. Das heißt, typischerweise nimmt man an, wenn Sie eine Funktion haben, wenn Sie wissen schon, dass sie stetig differenzierbar ist, dann ist typischerweise haben Sie in der Praxis entweder Funktionen mit Sprüngen, weil da irgendwelche Phasenübergänge passieren und Sie müssen sowieso getrennt behandeln, oder aber zwischen diesen Sprüngen, zwischen diesen Stellen, wo wirklich physikalisch was Spannendes passiert, nehmen Sie typischerweise an, dass die Funktionen sehr unendlich sind. Und dann hat eine Tendenz dazu, sich glatt zu verhalten, solange nicht irgendwie was Besonderes passiert. Ja, falls das so ist, dann sind wir nicht nur superlinear, sondern sogar quadratisch schnell. Dann ist x a plus 1 minus x dach nicht nur kleiner gleich etwas, was gegen 0 geht, mal x k minus x dach, sondern das, was gegen 0 geht, geht genauso schnell gegen 0 wie x k minus x dach. Das heißt, der Fehler quadriert sich und vorher ein Fehler von 1/10 und danach ein von 1/100, 2 Komma-Stellen stimmen, danach ein von 10.000 zu 4 Nachkommastellen stimmen, danach 8 Nachkommastellen stimmen. Und so weiter und so weiter. Dann weisen wir das auch noch. Warum gilt das? Und wir haben ja schon so eine schöne Abschätzung. die uns sagt, wie xk plus 1 minus xdach mit xk minus xdach zusammenhängen. Die können wir hier natürlich direkt wieder benutzen. Die machen einfach genau das gleiche wie hier. Stern. Und aus Stern folgt xk plus 1 minus xdach ist kleiner gleich. Machen wir direkt mit Stern weiter, also das Ganze bis hier unten. An dieser Stelle hier machen wir wieder Abschätzung Norm von dieser Matrix, mal Norm von dieser Matrix, mal Norm von diesem Vektor. Das gibt uns also, wie hier abgeschätzt, gibt uns das Groß C. Hinten der Vektor gibt uns Norm xk minus x. Und dann haben wir hier stehen dieses die Norm von dem Integral, was hier steht. Und das, was hier drin steht, ist ja gerade f' an einer Stelle minus f' an der anderen Stelle, ist natürlich genau das, worüber wir das wissen mit der Lipschitz Stetigkeit. Wir haben das direkt in Norm reingezogen in das Integral, gibt das Integral über 0 bis 1 von Norm hiervon minus Norm hiervon. Und das ist mit der Lipschitz Stetigkeit ja gerade L mal die Norm von xk minus dem, was hier steht, also die Norm von xk minus xdach minus t xk minus xdach. Und das Ganze auf integriert über t. Und das können wir natürlich vereinfachen. Hier steht xk minus xdach minus t mal xk minus xdach. Minus x dach bleibt also stehen, alles rausgezogen. Das Ganze ist gleich c mal l, xk minus x dach rausgezogen, xk minus x dach zum Quadrat. Und dann steht hier noch das Integral 0 bis 1 über die Funktion 1 minus t dt. Und das können Sie natürlich elementar ausrechnen. Das können Sie auch geometrisch sofort sehen. 1 minus t beginnt bei der 1, geht dann runter auf die 0. Dann haben Sie hier also ein Dreieck, was entsprechend 1 minus t von 0 bis 1 integriert wird, gerade Dreieck, deswegen gibt es halt hier den einzigen, also ein Halb als Fläche, ein Halber, das Ausrechnen des Integrals. Ja, und zwar gerade genau das, was wir behauptet hatten, nämlich dass wir quadratische Konvergenzgeschwindigkeit haben an der Stelle. Und das heißt, unser Newton-Verfahren ist tatsächlich der perfekte Kandidat für Optimierungsprobleme. Wir werden andere Probleme haben. Eine lokale Konvergenz haben wir hier. Alles, was wir gemacht haben, hat wirklich ganz, ganz stark gebaut. Gerade hier der Beweis, dass das xk schon irgendwie sehr nah dran lag am xdach. Und wir haben hier den Beweis, die Umgebung, mit der wir gestartet sind in A, die haben wir noch zweimal verkleinern müssen. Wir hatten erstmal eine Umgebung, sodass wir die einzige Nullstelle sind. Die mussten wir noch mehr verkleinern, damit wir hier Umgebung konvertierbar bleiben. Die mussten wir unter Umständen noch mal verkleinern, damit wir auch eine Schranke haben an die Norm von der Inverse. Und die mussten wir noch mal verkleinern, damit der Ausdruck, der hier vorkam, damit der so klein ist, dass tatsächlich eine Verkürzung des Fehlers stattgefunden haben, damit wir überhaupt konvergieren. Das heißt, hier stecken eine ganze Menge lokale Argumente drin, dass das, was wir machen, nur dann funktioniert, wenn der erste Punkt in der Nähe von der Nullstelle ist. Aber wenn der Punkt in der Nähe von der Nullstelle ist, dann ist der nächste Punkt noch näher dran. Und umso näher der erste Punkt an der Nullstelle war, umso noch viel mehr näher liegt der nächste Punkt dran. So, wir können jetzt erfahren, dass irgendwo das wahrscheinlich ein bisschen besser sein wird als Gradientenverfahren, weil es schneller konvergiert. Das uns aber Probleme machen wird, wenn unser erster Punkt nicht in der Nähe von der Nullstelle ist. Danach die Pause und machen wir um 10 Minuten nach. Tollen Kandidaten, um Optimierungsprobleme schneller zu lösen. Das ist ein Verfahren. Also wir in unserer Optimierungsproblem als Nullstellenaufgabe. Wir wissen ja, an einem Minimum muss wir wissen, dass es nach Punkt eine Lösung gilt, ist dann gleich 0. Also alles, was wir machen, ist das Newton-Verfahren auf die Menschen anzuwenden. So, für 2 Abschätzung, für 2 Newton für Optimierungsprobleme. Formulieren wir es direkt als Algorithmus. Also 6. Angenommen, wir haben eine Funktion 2 in f, die wir gerne minimieren möchten. Und wir haben schon einen Startwert gegeben. Ein Startwert x0, das beste Auto, das wir bisher bauen konnten. Oder im ganz abstrakten Fall, wenn uns nichts Besseres einfällt, nehmen wir zum Beispiel den Nullvektor und starten mit dem. Laufen einige Schritte, vor k gleich 0, 1, 2 und so weiter. Und jeweils in jedem Schritt gucken wir uns an, ist der Gradient schon gleich 0, im Jahr, dann sind wir fertig, dann sind wir an einem stationären Punkt, dann kämen wir mit dem Abstiegsverfahren nicht weiter, weil es keine Abstiegsrichtung mehr gibt, entsprechend kämen wir mit dem Lupenverfahren nicht mehr weiter, weil wir schon an der Nullstelle sind. Also wenn Gradient von klein f von x k gleich 0 ist, dann ist es. Ansonsten so, dass ich später beim E-Abstiegsverfahren machen würde, würden wir uns eine Richtung definieren, dk gleich minus f' von xk hoch minus 1, mal durch f von xk, so sähe das Ganze aus beim Lupenverfahren. Und dann hätten wir xk plus 1 gleich xk plus dk, so sind wir beim Lupenverfahren gelaufen. Wenn jetzt also groß f der Gradient von klein f ist, dann stellen wir hier die Jacobi-Matrix von groß f angewendet auf den Gradienten von klein f von xk. Und dann ist die Frage, was ist denn die Jacobi-Matrix von Gradienten? Im Gradienten stehen die Ableitung von f drin in dem Vektor. Die Jacobi-Matrix davon leitet jede Komponente nochmal nach jeder Komponente ab. Das heißt, hier haben wir die erste Ableitung f, df nach dx1 nochmal abgeleitet, d nach dx1 davon bis d nach dxn davon in der ersten Zeile stehen. Und dann sehen Sie sofort, die Jacobi-Matrix von dem Gradienten von klein f, das ist gerade die Hesse-Matrix. Von klein f, das Hesse-Matrix, klein f von xk, dieses Ding hier, hoch minus 1. Ja, endlich, end vor, end wieder zurück. Die ganze Folge, wenn wir es mathematisch untersuchen, in der Praxis, würden Sie natürlich an irgendeiner Stelle stoppen und sagen, Sie akzeptieren das Ganze zum Beispiel, wenn Sie unterhalb von irgendeiner Toleranzgrenze sind, wenn die Norm von diesem Ding hier kleiner ist als 10 hoch minus 6, würden Sie sagen, okay, ich bin schon hinreichend nah dran an dem stationären Punkt. Oder wenn Sie hier eine gewisse Anzahl von Schritten überschritten haben, würden Sie aufgeben und sagen, ja, offensichtlich werde ich auch nicht mehr dahin kommen, weil ich das Ganze eben nicht konvergiert. x0, x1, x2. Und unter den Voraussetzungen, die wir hatten, nämlich im letzten Abschnitt, kurz vor der Pause, dass das Groß f stetig differenzierbar ist, das heißt, hier bräuchten wir, dass das Klein f zweimal stetig differenzierbar ist, wenn das erfüllt ist und wenn die Ableitung, wenn die Nullstelle von Groß f etwas ist mit invertierbarer Jacobi-Matrix, das heißt, wenn die Hesse-Matrix von Klein f am Minimum invertierbar ist, dann wissen wir schon, dann haben wir schon den Konvergenzsatz, der überträgt sich direkt. Wenn wir einen stationären Punkt haben mit invertierbarer Hesse-Matrix, dann gibt es eine Umgebung, sodass wir diesen Algorithmus drauf loslassen, wir auch tatsächlich diesen stationären Punkt finden, gegen diesen stationären Punkt konvergieren, und zwar superlinear schnell immer und sogar quadratisch schnell, wenn das Groß F nach einer Lipschitz-stetige Ableitung hat, das heißt, wenn die Hesse-Matrix von klein f nach Lipschitz-stetig ist, die zweite Ableitung von klein f nach Lipschitz-stetig sind. Das heißt, wir haben direkt den Konvergenzbeweis für dieses Verfahren. Wir können jetzt aber noch ein kleines Stück verschärfen, interessieren ja Minima. Also dieses Verfahren findet ihn auch Maxima, das findet ihn einfach im stationären Punkt. Wenn wir einen stationären Punkt haben mit invertierbarer Hesse-Matrix, dann und starten in einer Umgebung von diesem stationären Punkt, dann findet ihn dieses Verfahren im stationären Punkt. Und zwar egal, ob das ein Doppelpunkt ist oder Maxima oder Minimum. Am Minimum wissen wir ja noch ein bisschen mehr. Am Minimum wissen wir, die Hesse-Matrix ist auf jeden Fall positiv semidefiniert. Positiv semidefinit heißt, alle Eigenwerte größer gleich 0. Wenn die jetzt gleichzeitig auch noch invertierbar sind, dann heißt das, die positive Hesse-Matrix ist, das ist gerade der Unterschied gewesen zwischen notwendigen und hinreichenden Optimalitätskriterien zweiter Ordnung, dann ist die eine positiv semidefinite Hesse-Matrix, die noch invertierbar ist, kann keine Eigenwerte gleich 0 haben, das heißt, die muss Eigenwerte echt größer haben als 0. Das heißt, dieses Verfahren findet Ihnen Minima, die das hinreichende Optimalitätskriterium zweiter Ordnung erfüllen, wo nämlich die Hesse-Matrix gerade positiv definiert ist, nicht mehr semidefiniert. Und dann kann man den Konvergenzsatz noch ein ganz bisschen verschärfen. Wir hatten ja gezeigt, dass die Umgebung von dieser Nullstelle mit invertierbarer Jacobi-Matrix bleiben die Jacobi-Matrizen invertierbar. Und hier kann man tatsächlich auch zeigen, wenn wir in der Umgebung sind von einem stationären Punkt mit positiv definierter Hesse-Matrix, wissen wir schon, die Hesse-Matrizen in der Umgebung bleiben auch invertierbar, aber die werden sogar positiv definiert bleiben. Dafür brauchen wir noch eine kleine Voraussetzung. Ich schreibe Ihnen hier noch gerade dazu, wenn wir das 6 mit klein f von r hoch n nach r zweimal stetig griffbar. Das macht ja ganz einfach wirklich keinen Sinn. Wir brauchen wir die Hesse-Matrix drin. ja noch ein kleines Lemma, dass wir in der Umgebung von positiv definierten Matrizen nicht nur invertierbar bleiben, sondern sogar positiv definiert bleiben. Wenn Sie symmetrische Matrizen haben, dann haben wir invertierbare Matrizen, bilden eine offene Teillänge aller Matrizen. Und Sie werden jetzt noch sehen, die positiv definierten Matrizen bilden auch eine offene Teillänge aller symmetrischen Matrizen. Also wenn Sie eine positiv definierte symmetrische Matrix ein bisschen stören, dann bleibt das eine positiv definierte Matrix. Und das geht dann schnell, wenn Sie eine symmetrische Matrix haben. Eine symmetrische A, B, R hoch N Kreuz N. Stellen Sie sich vor, dass A ist die ungestörte Matrix, dass B als die Störung hier drauf addiert. Und Sie fragen sich, was ist der kleinste Eigenwert von A, wenn ich eine Störung B drauf addiert habe? Dann ist es tatsächlich so, dass Ihnen diese kleine Störung B, die kann Ihnen auch den kleinsten Eigenwert nur ein bisschen stören. Das ist dann nämlich größer gleich dem kleinsten Eigenwert von A. Und der kann höchstens nach unten gezogen werden. Norm B, also eine Matrix mit Norm 1,5, kann eben den kleinsten Eigenwert nicht um 700 verändern, sondern eben auch nur um 1,5. Und insbesondere heißt das, wenn das A als kleinsten Eigenwert 1 hat und das B hat Norm kleiner gleich 1,5, dann ist dann der kleinste Eigenwert größer gleich 1,5. Das heißt, wenn Sie eine Matrix haben mit nur positiven Eigenwerten und addieren eine Störung drauf, die kleiner ist, von der Norm her kleiner ist als der kleinste Eigenwert, den Sie schon hatten, dann kann das den kleinsten Eigenwert und damit alle anderen nicht auf 0 runterziehen, die bleiben dann also auch nicht positiv. Insbesondere besitzt jede positiv definierte symmetrische Matrix eine Umgebung von Matrizen N hoch N Kreuz N, in der alle symmetrischen Matrizen. Positiv definierte Matrizen sind eine offene Teilung der symmetrischen Matrizen. Und der Beweis ist ein Einzeiler, zwei Teile. Wir hatten ja, als wir zusammengefasst hatten, wie das war mit den Eigenschaften von den Eigenwerten, da hatten wir das ganz oft verwendet, gerade da, wo wir es gebraucht haben, taucht diese Matrix noch genau auf als Hesse-Matrix in der quadratischen Felderentwicklung. Das heißt, da taucht immer diese quadratische Form auf, Vektor transponiert mal Matrix mal Vektor, weil das, was in der quadratischen Taylor-Geschichte drin vorkam. Und kleinster und größter Eigenwert waren deswegen so toll, weil es das war, was uns diese quadratische Form nach unten und nach oben beschränkt hat. Also da was zu sagen über Lambda Min von A plus AB und Lambda Min von A hängt gerade damit zusammen, ob wir was sagen können über solche Ausdrücke quadratische Formen x transponiert AX für alle x. Und dann normieren wir das Ganze gleich noch, setzen nur x ein, die Länge gleich 1 haben und alternativ teilen das Ganze durch die Norm x². Dann wissen wir, dieser Ausdruck hier, der liegt gerade zwischen Lambda Min und Lambda Max und andersrum, Lambda Min ist auch gerade der minimale solche Ausdruck, Lambda Max ist der maximale solche Ausdruck. Dann wird die kleinste quadratische Form mit normierten x eingesetzt. Also dieses Ding möchte ich gerne umschreiben zu x transformiert a plus b, x geteilt durch norm x Quadrat. Die beiden Dinge hier möchte ich gerne zueinander ein Verhältnis setzen, dass ich das Minimum hiervon und das Minimum hiervon zueinander ein Verhältnis setzen kann. Das ist mal ganz einfach, schreiben wir Gleichheitszeichen dazwischen und sorgen dafür, dass das Gleichheitszeichen stimmt. Dann müssen wir hier also x transformiert bx durch norm x Quadrat abschätzen. Das sieht gut aus, weil diese Ausdrücke, die hier stehen, können wir oben mit Kursche schwarz auseinanderziehen, kommt die Norm von B drin vor. Wenn ich das mit dem Vorzeichen richtig mache, schätzen wir das erstmal so ab. Wir hätten gerne eine Abschätzung von Lambda Min nach oben. Das heißt, ich hätte hier gerne eine Abschätzung mit kleiner gleich. Ich glaube, dann erhalte ich das Minimum nehme. Und ich hätte hier gerne was mit kleiner gleich. X transponiert A plus Bx durch Norm x². Kann ich das hier zum Beispiel ersetzen, statt hier minus diesen Term abzuziehen, von dem ich nicht weiß, ob er positiv ist oder negativ. Das wäre ja einfach nur irgendeine symmetrische Störung. Aber das Schlimmste, was hier passieren kann, ist, dass hier ein Plusbetrag von diesem Ausdruck steht. Faktor minus eine Zahl ist immer kleiner gleich ihr Betrag. Das gilt offensichtlich, wenn die Zahl positiv ist, weil das Minus ist ja negativ. Wenn die Zahl negativ ist, minus davon der Betrag. Also bei beiden Fällen ist minus eine Zahl kleiner gleich der Betrag dieser Zahl. Dann fällt mir das Abschätzen leichter, als wenn da noch das Minus steht und noch die Quelle im Blick halten muss, weil der Ausdruck, der hier steht, der Betrag, ist dann einfach nur oben ein Zähler. Das ist dann mit Cauchy Schwarz kleiner gleich Norm x Quadrat mal Norm b. Das heißt, das, was hier steht, ist einfach kleiner gleich Norm b. Und jetzt brauche ich ein Minimum oben drauf gesetzt und das Ganze auf die andere Seite gebracht. Das heißt also, das Minimum von diesem Ausdruck x transponiert a plus b x geteilt durch Norm x plus a über alle x gleich 0 in R hoch n ist tatsächlich ein Minimum, denn Sie könnten dasselbe auch schreiben als alle x, nur das unten weglassen und nehmen die x nehmen mit Norm gleich 1, dann haben Sie die Kugeloberfläche, das ist eine kompakte Menge, eine stetige Funktion auf der kompakten Menge wird das Minimum angenommen, das heißt dieses Infimum hier ist tatsächlich ein Minimum. Das ist gerade Lambda min von a plus b. Auf der anderen Seite ist der Ausdruck, der hier steht, ja, wenn wir das U sortieren, größer gleich diesen Ausdruck hier, transformiert nach x geteilt durch Norm x Quadrat minus, das ist auf die andere Seite gebracht, die Norm von x, was größer gleich was anderes ist, dann ist auch das Minimum entsprechend größer. Über alle x in R hoch n x ungleich 0 und das hier war ja gerade Lambda von a, das heißt Lambda von a plus b ist größer als Lambda von a minus die Norm von b, der kleinste Eigenwert für Küsten und die Norm zu zerstören.
Müssen wir annehmen, dass b symmetrisch ist? Beziehungsweise.
Ja, wir müssen annehmen, dass b symmetrisch ist, damit dieses gleiche Zeichen hier stimmt. Ansonsten hätten Sie diese Geschichte nicht, ansonsten könnte das a plus b zum Beispiel gar keine reellen Eigenwerte haben. Und dieser Zusammenhang zwischen den quadratischen Formen und den Eigenwerten, also ohne das hier gilt alles andere auch ohne das b. Also mit der quadratischen Form die Abschätzung, das gilt egal wie das b ist. Aber damit Sie hier das Gleichheitszeichen haben, damit die Eigenwerte was zu tun haben mit der quadratischen Form, das gilt nur für symmetrische Matrizen. Das gilt anders. Ein einfaches Beispiel, dem Sie sich was, dass Sie da komplexe Eigenwerte haben, dann passt das schon nicht, dann gibt es nicht mal zu klein und ein größer. Und wäre das ja über die komplexen Zahlen, die hier rauskommen.
Aber können wir dann von einer Umgebung in R hoch n Kreuz n sprechen? Also müssen wir das quasi nicht auf die symmetrischen Matrizen dann einschränken?
Ja, alle symmetrischen Matrizen positiv.
Ah, okay.
Also wir haben die Umgebung, die geschnitten mit den symmetrischen Matrizen. Ansonsten müsste ich hier ein Symbol einführen für die symmetrischen n Kreuz n Matrizen. Und da das die einzige Stelle ist, wo wir das brauchen, möchte ich wirklich keine symmetrische Matrizen einführen. Also die Umgebung ist im Raum der symmetrischen Matrizen. Das sind keine offene Teilmenge im Raum aller Matrizen, weil also das Wort positiv definiert ist gar nicht definiert im Raum aller Matrizen. Also in jeder Umgebung haben wir Matrizen, für die wir gar nicht definiert ist, ob die positiv definiert sind oder nicht. Aber im Raum der symmetrischen, in der Menge der symmetrischen Matrizen, ist das Ding eine offene Menge. Ja, damit können wir unseren Konvergenzbeweis formulieren. Das Optimierungsverfahren mit Newton und im Endeffekt erben wir sofort alle Eigenschaften aus dem Newton-Verfahren für Nullstellenprobleme und sogar noch ein klein bisschen mehr. Wir haben nicht nur diese Umgebung mit einer invertierbaren Jacobi-Matrix, sondern dann die Umgebung mit einer positiv definierten Hesse-Matrix. Also mit dieser minimalen Abänderung, Satz 250, fast dasselbe, was wir heute am Anfang der Vorlesung bewiesen haben, bei gleich n von R hoch n nach R sei zweimal steht hier x da sei ein lokales Minimum von klein f, das darf es in dem Sinne, dass dort die hinreichende Optimalitätsbedingung erfüllt ist. Also das heißt, es soll eine positiv definierte Hesse-Matrix haben. Das ist wieder was Sie in der Praxis fast keine Chance haben nachzuprüfen. Bei konvexen Problemen gilt das, bei gleich nicht konvexen Problemen können Sie solche Dinge nachprüfen. Ansonsten ist das wirklich was, wo wir hoffen, wenn Sie gerne optimieren möchten. Und dann hätten Sie an der Stelle ein Verfahren, das funktioniert für brave lokale Minima, das ist in der Praxis ähnlich wie das Minima-Verfahren, das funktioniert für brave Nullstellen, nämlich die, wo die Jacobi-Matrix invertierbar ist. Und das Schöne an diesen Arten von Aufgaben ist, anders als bei manchen anderen Aufgaben in der Numerik, Sie können feststellen, ob Sie die Aufgabe gut erfüllt haben oder nicht, weil Sie sehen ja, ob Ihr Minima, das, was Sie haben, ein besseres Auto ist. Das können Sie durchsimulieren, ob das ein besseres Auto ist, als das, was Sie vorher gebaut haben. Das haben Sie nicht, den Luxus haben Sie nicht bei allen numerischen Problemen, wenn Sie den Wert von einem Integral ausrechnen und dann kommt was raus. Dann können Sie nicht sagen, ist das ein guter Wert, der da rauskam oder nicht. Das heißt, ein Verfahren, was Ihnen manche Integrale richtig ausrechnet, manche Integrale falsch ausrechnet, das taugt überhaupt nichts in der Praxis. Aber ein Verfahren, das bei nicht allen Optimierungsproblemen funktioniert, aber das bei allen Optimierungsproblemen funktioniert, wo die Nullstelle noch irgendeine zusätzliche Eigenschaft hat, die ab und zu vorkommt in der Praxis. Ist in der Praxis ein super Verfahren, weil wenn Sie der Hälfte aller Industriepartner, die Sie haben, bessere Autos bauen können, dann ist das schon eine wunderbare Sache, die Welt sehr verbessern wird. Also von daher, das ist eine Zusatzannahme, die wir auch nicht nachprüfen können, die aber zumindest anschaulich motiviert, das Verfahren auf jeden Fall zu probieren, denn wir haben jetzt zumindest eine gute Chance, dass das Minimum, das wir suchen, wenn es ein Minimum da ist, das diese Geschichte erfüllt. Ja, dann existieren. Wie in dem Satz vom Anfang der Vorlesung. Ein Delta für die Delta-Umgebung und statt der Norm von der Inverse mit groß C schätzen wir den kleinsten Eigenwert ab, hat mit klein μ größer 0, so das gilt. A, x' ist der einzige stationäre Punkt und dann insbesondere das einzige lokale Minimum, denn alle anderen werden ja auch stationären Punkte. Und für ein F dieser Umgebung, der Delta von x', das heißt in der kleinen Umgebung gibt es sonst nichts, wo das Verfahren gegen konvergieren könnte, keine Maxima, keine stationären Punkte, keine Doppelpunkte, sondern nur dieses eine Minimum, um das die Umgebung gelegt haben. Außerdem gilt für alle x in den Delta x' gilt der kleinste Eigenwert der Hesse-Matrix von F, der ist weg von der Null beschränkt durch dieses größer gleich μ. Und insbesondere heißt das Ding ist invertierbar, weil wir haben keinen Eigenwert 0. Und wir wissen, die Inverse ist wieder eine positiv-definitive, positiv-definite Matrix. Und die Norm von der Inversen wäre gerade der größte Eigenwert von der Inversen. Der größte Eigenwert von der Inversen ist 1 durch der kleinste Eigenwert hier. Das heißt also, insbesondere die Hesse-Matrix ist invertierbar und die Norm der Hesse-Matrix wird minus 1 dieses Ding hier ist kleiner gleich 1 durch μ. Ja, und alles andere genauso wie am Anfang der Vorlesung fürs Minutenverfahren für Nullstellenprobleme. Wir alle x0 in b-Delta x-Dach, wenn wir in dieser kleinen Umgebung das Minimum starten, dann liegen alle iterierten von Heiko 5 in b-Delta x-Dach, also wenn wir mit dem ersten Punkt da drin sind, sind wir im nächsten Punkt auch da drin, dann ist die Hesse-Matrix wieder invertierbar, wenn ich das Hesse, dann können wir den nächsten Schritt durchführen, da ist wieder die Hesse-Matrix invertierbar, das heißt also, insbesondere ist Heiko 5 durchführbar, was macht ich da immer invertiert? Und Teil B für jeden Startwert x0 und b Delta x da terminiert Heiko 5 x-Dach. Kann immer sein, dass Sie mit einem Stück genau auf x-Dach landen. Da ist der Gradient gleich 0, das heißt, dann hören Sie an der Stelle auf. Wenn das nicht passiert, kriegen Sie eine ganze Folge von Iterierten und die konvergiert dann aber gegen x-Dach. Oder er erzeugt eine Folge xk, die gegen das x-Dach konvergieren und zwar sogar superlinear. Teil E aus Superlineare zu quadratisch schnell. Wenn die Hesse-Matrix nicht nur stetig ist, sondern sogar Lipschitz stetig ist, dann erfüllt die Hesse-Matrix sogar ist S Matrix F zusätzlich Lipschitz stetig. Nicht einer Konstante. Groß L, wobei diese Kontinuitätsstetigkeitskonstante, die brauchen wir dann die Delta von x nach. Dann ist unser x k plus 1 minus x nach. Sogar bis auf Konstanten gleich x k minus x nach Quadrat, also kleiner gleich. Vorher hatten wir da stehen L geteilt durch 2 und mal C. Und das, was das C hier war, vorher war, ist jetzt das 1 durch μ, 1 durch der kleinste Eigenwert. Also kriegen wir entsprechend L durch 2 μ mal x minus x nach zum Quadrat, also quadratische Konvergenz. Ja, und der Beweis ist fast nichts zu tun. Das Einzige, was wir minimal was verändert hatten, war in A und B. Da, was wir vorher gesagt haben, die Hesse-Matrix bleibt invertierbar, sagen wir jetzt, die Hesse-Matrix bleibt positiv definiert. Und da, wo wir gesagt haben, die Inverse bleibt durch C beschränkt, das haben wir jetzt beschränkt durch 1 durch 2 mal den kleinsten Eigenwert. Also alles, was wir zeigen müssen, ist, dass dieser kleinste Eigenwert größer gleich μ bleibt. Und das folgt aber direkt aus Lemma 249, was wir gerade gezeigt haben. Gezeigt, wenn wir an einer Matrix nur ein bisschen wackeln, dann wackelt das auch an der kleinsten Eigenwert nur ein bisschen. Und wir haben, dass die Hesse-Matrix stetig ist. Das heißt, wenn wir an den X-Matrix wackeln, wackeln wir an der Hesse-Matrix nur ein bisschen und wackeln wir an der kleinsten Eigenwert nur ein bisschen. Also Lemma 249 und Stetigkeit von Hesse-Matrix von F. Daraus folgt A und B. Und der Rest ist einfach Satz so flach abgeschrieben und an der einen Stelle noch das C durch das 1 durch μ ersetzt. Ja, und das heißt, auf den ersten Blick sieht es vielleicht sogar besser aus als das Gradientenverfahren. Also es ist auf jeden Fall besser als das Gradientenverfahren, weil wir superlineare Konvergenzgeschwindigkeit haben oder quadratische Konvergenzgeschwindigkeit. Das heißt, das, was Sie in dem Beispiel gesehen haben, dieses Hin- und Hergezappel von den etablierten, die Verbesserungen annähern. Das kann hier nicht passieren, weil die Konvergenzgeschwindigkeit, wenn Sie so wollen, die Konvergenzrate muss immer schneller werden, beziehungsweise damit diese quadratische Konvergenz die Anzahl der richtigen Kommastellen bis zum Nebenschritt verdoppeln. Also selbst wenn Sie am Anfang viele Schritte bräuchten für eine richtige Kommastelle, irgendwann kriegen Sie mit einem Schritt ganz, ganz viele Kommastellen auf einmal richtig. Das heißt, das Verfahren konvergiert sehr schnell. Das sieht auf den ersten Blick vielleicht auch so aus, als wären dieses Problem der Präkonvergenz losgeworden. Beim Gradientenverfahren hatten wir ja nicht einfach, da ist ein Minimum, wir starten irgendwo, dann konvergieren wir gegen das Minimum, sondern wir mussten das so komisch formulieren, da ist das Minimum, wir haben unsere Folge, die sorgt für F-Werte, die immer besser werden, und wenn es eine beschränkte Teilfolge gibt, wenn es einen Häufungspunkt gibt, dann ist dieser Häufungspunkt ein stationärer Punkt, der aber vielleicht auch irgendwie ein Sattelpunkt sein könnte oder ein Maximum sein könnte. An der Stelle ist das Newton-Verfahren nicht wirklich besser, wir sind eben einfach nur in diese kleine Umgebung reingewandert. Wenn wir hier das lokale Minimum haben mit einer positiv definierten Hesse-Matrix und wir bleiben in dieser kleinen Umgebung, dann gibt es da einfach nur den einen stationären Punkt. Und deswegen konvergiert die ganze Folge. Das heißt, in dem Sinne ist das Verfahren nicht wirklich besser als das Gradientenverfahren. Das Gradientenverfahren wäre ebenfalls, wenn nur ein stationärer Punkt da ist. Also wenn das Verfahren beschränkt bleibt, dann gibt es die Häufungspunkte und wenn es nur einen stationären Punkt gibt, dann sind alle Häufungspunkte dieser stationäre Punkt. Und wenn es eben ein Minimum gibt, dann muss dieser einzige stationäre Punkt das Minimum sein. Und wenn Sie eine Folge haben, wo alle Häufungspunkte dasselbe sind, dann hatten wir gezeigt, dann muss die ganze Folge schon konvergieren. Das heißt, dass dieses Verfahren so richtig konvergiert und nicht nur präkonvergiert, liegt einfach daran, dass wir so kleine Umgebung haben um das Minimum herum, wo es nur das eine Minimum gibt und nur den einen stationären Punkt. Wo das Verfahren wirklich besser ist, ist die Geschichte, dass die Konvergenzgeschwindigkeit viel, viel höher ist. Allerdings haben wir uns dabei mit eingehandelt. Wir haben mehrere Nachteile. Fangen wir mit dem gravierendsten an. Wir brauchen, dass das x0 in einer Umgebung von unserem Minimum liegt. Also wenn wir ein Minimum haben, was brav ist und wir schon nah genug dran an diesem Minimum beginnen, dann konvergieren wir wirklich gegen das Minimum. Und das ist auch nicht nur irgendeine technische Annahme, die in der Praxis gar nicht durchschlägt, sondern das ist tatsächlich was in der Praxis sehr, sehr gut beobachten können, dass wenn sie mit einem falschen Startwert starten beim Lupenverfahren, dann konvergieren sie einfach nicht. Lassen Sie mich Ihnen ein plakatives Beispiel bringen, das Sie unter Umständen schon mal gesehen haben. In der Einführung in Numere, Beispiel 251, wir formulieren es gleich so, dass wir sowohl ein Beispiel als für die Nullstellensuche als auch für die Minimierungssuche. Wir gucken uns an die Funktion von R nach R. x2 plus 1. Das ist also so einfach, dass wir das mit dem zeichnerisch bestimmen können, indem wir einfach R durchsamplen und den kleinsten der Samplepunkte nehmen können. Aber gucken wir uns an, was würde passieren, wenn wir auch diese Funktion hier, das Lupenverfahren, anwenden. Und wie immer die Warnung, wir machen das Beispiel, weil ich so eine Funktion gut zeichnen kann, wir das gut vorstellen können. Die Verfahren, die wir entwickeln, entwickeln wir nicht die Funktion vom eindimensionalen, zweidimensionalen, drei- oder fünfdimensionalen, weil wenn Sie einen niedrigdimensionalen Raum haben, legen Sie ein Gitter von Punkten über den Raum, werten die Funktion an jedem der Gitterpunkte aus, nehmen Sie den kleinsten der Gitterpunkte und dann haben Sie das globale Minimum gefunden und für stetige Funktionen konvergiert die ganze Sache sogar. Das heißt, solange Sie im Niedrigdimensionalen sind, brauchen Sie die Optimierungsverfahren nicht, die wir hier in der Vorlesung haben. Dann geht es einfach gut forstig ausprobieren. Und moderne Computer kommen da mit zwei, drei Dimensionen relativ problemlos. Sie rechnen auch vier, fünfdimensionale Räume, kriegen Sie mit entsprechend schnellen Computer, wenn Sie es ungefähr eingrenzen können, noch irgendwie im Griff. Und wenn wir 10, 15-dimensionale reinkriegen, dann kriegen Sie das typischerweise auch mit Supercomputer schon nicht mehr in den Griff. Und wenn Sie an sowas denken wie das Minimalflächenproblem, dann denken wir eher an 100.000, 10.000 oder 1 Million Dimensionen. Aber gucken wir uns das Ding an. Wie sieht das aus? Wir haben hier die x-Achse, die y-Achse. Das Ding ist in x gleich 0, es ist 1 und für x sehen wir endlich. Hier verhält es sich einfach wie x bzw. wie minus x. Das heißt, wir sind hier irgendwie asymptotisch halbierende und sind aber gleichzeitig eine C- und Endlich-Funktion. Das heißt, das ist so eine nach oben verschobene Betragsfunktion, die irgendwie glatt ist an der Stelle, dass es eine C- und Endlich-Funktion ist. Ja, das Ding ist, können wir natürlich auch jetzt ordentlich diskutieren, das Ding ist offensichtlich monoton fallen vor der 0, danach monoton steigen. Also x gleich 0 ist das einzige Minimum. Von klein f wäre ja gerade die Ableitung, ist ja nur eindimensional, wenn Sie das Ding ableiten, haben Sie die Wurzel abgeleitet durch 1 durch 2 mal die Wurzel, jetzt wird da plus 1 innere Ableitung noch 2x, mit der 2 weggekürzt haben Sie hier x, das ist 2 weg, und das Ding nochmal abgeleitet, die Hessenmarket f von x, jetzt die zweite Ableitung, und x ist gleich zum Beispiel eine Produktregel 1 durch Wurzel x² plus 1 mal x mal dieses Ding abgeleitet, gibt also gerade minus x² durch, ja, 1 durch die Wurzel abgeleitet, mit dem minus 1 wird entsprechend m hoch 3 halber, also x² plus 1 hoch 3 halber. Und dann sehen Sie, wenn Sie das zusammen unter einen Bruchstrich bringen, dann steht hier gerade 1 durch x² plus 1 hoch 3 halber. Das heißt, die Voraussetzung von unserem Verfahren ist erfüllt. Es gibt ein Minimum an der Stelle x gleich 0. Dieses Minimum ist ein braves Minimum, weil an der Stelle ist die Hesse-Matrix gleich 1. Und das heißt, die Hesse-Matrix ist die 1 plus 1 Hesse-Matrix, ist positiv definiert. Wie sieht die Newton-Iteration aus? Nun, in Formeln können wir die natürlich hinschreiben, wie würde die grafisch aussehen. Das kann ich Ihnen bei dem Minimierungsproblem, kann ich Ihnen das nicht aufmalen. Also ich kann Ihnen das nicht wirklich interpretieren, was das Newton-Verfahren wird. Doch kann ich aber noch erst gleich interpretieren, was das macht. Und die einfachste Möglichkeit ist, wir schreiben jetzt einfach die Ableitung mit hin, weil für die Ableitung wissen wir noch, das Newton-Verfahren setzt die Tangente gleich null. Also das ist klein f, malen wir noch rein, klein f'. Wie sieht klein f' aus? Klein f' an der Stelle x gleich 0, es ist gleich 0. Und für x gegen unendlich und minus unendlich kann ich das plus 1 hier vergessen, dann setze ich das x Quadrat durch. Das heißt, das ist entsprechend 1 für x gegen unendlich und minus 1 für x gegen minus unendlich. Also das Ding geht hier gegen 1 asymptotisch, kommt hier von minus 1 asymptotisch und ist dazwischen halt irgendwie glatt verbunden. Das Ganze durchgehen. Jetzt sehen wir, was passiert beim Newton-Verfahren, wenn wir das anwenden dort drauf. Wir sehen, das Newton-Verfahren würde beginnt an irgendeiner Stelle die Tangente nehmen die, und dann die Nullstelle von der Tangente suchen. Ich probiere das so einzubauen, dass es halbwegs passt, zeichnerisch. Also wir hätten hier die Tangente. Hier die Tangente und ich probiere hier zwei, und das wird sicherlich, das glauben Sie mir geometrisch sofort, es gibt hier zwei Stellen, wo die Tangenten gerade so parallel zueinander sind. Die müssten ja parallel zueinander sein, aber die gerade so zueinander stehen würden, dass ich mit dieser Tangente an diesem Punkt rauskomme und mit dieser Tangente an dieser Stelle rauskomme. Das heißt, ich kann jetzt das Problem haben, dass ich hier von einem Punkt starte, dann nehme ich mir hier die Tangente, nehme die Nullstelle von der Tangente, gehe entsprechend da auf die Funktion f, nehme mir da die Tangente, dann Nullstelle von der Tangente und alles, was ich beim Newton-Verfahren mache, ist, ich springe einfach zwischen diesen beiden Punkten hin und her. Und wenn Sie das ganz sauber zeichnen und eine sehr gute Vorstellung haben, dann sehen Sie vielleicht auch anschaulich, dass wenn ich ein Stück weiter links bin, dann werden die Tangenten steiler dort ab, das heißt, dann zieht es mich runter und dann zieht es mich tatsächlich zu der Nullstelle hin, starte ich weiter außen, ist das Ganze noch flacher, dann bringt es mich nach außen, dann lande ich hier an einem Punkt, der mich hier noch weiter nach außen bringt und so weiter. Wenn Sie das nicht sehen, haben Sie es aber auch ganz, ganz schnell nachgerechnet. Die Newton-Iteration ist ja das x k plus 1 gleich das x k minus inverse der Hesse-Matrix, also x 2 Strich von x hoch minus 1 mal Gradient, also x Strich von x k. Und das ist also gleich x k minus inverse davon des x Quadrat plus 1 hoch 3 halbe mit x k eingesetzt, f Strich ist x mit k geteilt durch x k Quadrat plus 1 Wurzel daraus. Und dann haben wir hier also die Kürze einmal weg, da x k Quadrat plus 1 stehen, mit dem x k Quadrat gibt es x k hoch 3 plus x k, x k wird kürzlich stehen, minus x k hoch 3. Jetzt sehen wir, was das Verfahren macht. Das Verfahren nimmt den Wert, den wir haben, hoch 3 und setzt den minus 1 dafür davor. Also was passiert? Hier x0 betragsmäßig kleiner als 1. Konvergiert unser xk tatsächlich gegen 0, wenn unsere Zahl eben kleiner ist als 1 betragsmäßig, dann konvergieren sie. An der Stelle gesehen, wird immer kleiner betragsmäßig, wenn Betrag x0 gleich 1 ist, dann passiert genau das, was wir hier mit den roten Linien gesehen haben. Dann wird nämlich wir starten mit 1, kriegen minus 1 raus, starten mit minus 1, kriegen plus 1 raus. Das heißt, das Verfahren alterniert zwischen 1 und minus 1. Passiert, wenn Sie etwas starten, was größer ist als 1, und dann wird es sogar noch schlimmer, dann alterniert es im Vorzeichen, dann wird es mal ein anderes Vorzeichen, und betragsmäßig wird es immer größer. Das heißt, jetzt mit das x alterniert im Vorzeichen, und Betrag x konvergiert gegen den Endpunkt. Das heißt, bereits für so ein einfaches Beispiel, das ist nicht besonders pathologisch, was ich da aufgemalt habe. Das ist jetzt nicht, ich habe jetzt nicht irgendwie eine offene Menge konstruiert, wo der Rahmen keine Nullmenge ist oder sowas. Also ich habe jetzt nicht irgendwelche abgetretenen Auswahlaxiome benutzt, um zu zeigen, dass es irgendeine ganz, ganz furchtbar abgetretene Funktion gibt, die diese Eigenschaft hat, dass das Newton-Verfahren nicht konvergiert. Das ist die einfachste Funktion, die Sie hinschreiben können, einfachste Situation, die Sie aufmalen können, Dinge, wo Sie sagen würden, hier muss jedes Optimierungsverfahren, das war ganz perfekt funktionieren, weil das muss ja einfach nur bergab laufen. Das Ding ist wunderbar, eine wunderbar komplexe Funktion. Das heißt, hier sollte eigentlich jedes Optimierungsverfahren richtig toll konvergieren. Ein Gradientenverfahren, wenn Sie das hier drauf anwenden würden, ist eine konvexe Funktion mit genau einem Minimum. Das heißt, das Gradientenverfahren würde Ihnen eine konvergente Folge liefern, die gegen das Minimum konvergiert. Newton-Verfahren tut das nicht. Newton-Verfahren tut das nur dann, wenn Sie mehr als 1 und minus 1 dran starten. Also wenn wir in der kleinen Umgebung von 0 schon sind, dann klappt das Newton-Verfahren, ansonsten nicht. Das heißt, wir haben einen echten Nachteil des Newton-Verfahrens gegenüber dem Gradientenverfahren. Das Gradientenverfahren, Sie müssen mit dieser komplex Elektrizität zum Beispiel noch mit dabei, konvergiert für jeden Startwert gegen ihr Minimum. Das Newton-Verfahren konvergiert nur dann, wenn es in der Nähe der Nullstelle des Minimums beginnt. Und der große Hintergrund ist, diese unterschiedliche Idee, die wir hatten, das Gradientenverfahren läuft bergab, das heißt, es kommt einfach immer weiter bergab, während das Newton-Verfahren, das beruht auf dieser lokalen Näherung, und diese lokale Näherung, die kann halt ganz, ganz schlecht sein, wenn sie zu weit laufen, und die kann sie eben auch völlig in die Irre führen. Das heißt, da werden wir was zu tun haben, wenn wir gerne die schnelle Konvergenz vom Newton-Verfahren hätten, dann wäre es natürlich toll, wenn wir nicht gleichzeitig unsere so schöne Konvergenzeigenschaft, die globale Konvergenzeigenschaft vom Gradientenverfahren verlieren, dass wir nicht mit dem Startwert starten können. Da werden wir was dran tun müssen. Und bevor wir allerdings noch kurz das Newton-Verfahren nochmal alternativ motivieren. So wie wir jetzt das Newton-Verfahren motiviert haben, ist relativ anschaulich dafür, wenn man das Newton-Verfahren schon kennt. Also wenn man weiß, Newton-Verfahren geht für Gleichungssysteme, dann liegt es nahe, dass man Optimierungsprobleme formen um ein Gleichungssystem. Wenn wir Newton-Verfahren drauf an, hat den großen Vorteil, dass wir direkte Konvergenzresultate dafür kriegen. Wir kennen Konvergenzresultate für Gleichungssysteme und übertragen sich direkt aufs Optimierungsproblem. Wir hätten auch einen anderen Ansatz nehmen können. Wir hätten auch von diesem allgemeinen Numerik-Standpunkt kommen können. Wir haben ein Problem, das ist uns zu kompliziert. Also ersetzen wir das komplizierte Problem durch das einfache Problem und lösen entsprechend das einfache Problem. Beim Gradientenverfahren hatten wir das gemacht und hatten gesagt, okay, wir haben unser kompliziertes Problem, nicht-lineare Funktion, wo wir das Minimum nicht kennen. Also ersetzen wir unsere komplizierte nicht-lineare Funktion durch eine möglichst einfache Funktion. Konstant ist zu einfach, also nehmen wir eine lineare Funktion. Und neben das Minimum der linearen Funktion, das macht auch keinen Sinn, aber das ist dann zusammen mit der Trust-Region, dass wir sagen, innerhalb eines gewissen Kreises trauen wir, in einer gewissen Umgebung trauen wir der linearen Approximation. Und dann nehmen wir das Minimum der linearen Approximation in dieser Umgebung und die sagt eben, solange du der Approximation traust, renn in die Richtung minus dem Gradienten. Und dann hatten wir diese Trust-Region angepasst, indem wir geguckt haben, passt die Funktion zu dem, was wir tatsächlich erreicht haben. Wenn nicht, haben wir sie kleiner gemacht, das liefert uns gerade die Annäherung. Aber der allgemeine Ansatz, ersetze die komplizierte Funktion durch was Einfacheres, das könnten wir natürlich noch ein Stück weiter treiben. Anstatt die Funktion zu ersetzen durch eine lineare Approximierende, statt die Funktion zu ersetzen durch ihre lineare Taylor-Approximation, könnten wir die Funktion ja auch ersetzen durch ihre quadratische Taylor-Approximation. Ich zeige es Ihnen hier nicht mit ein, aber Sie könnten sich vorstellen, wenn ich hier bin an irgendeiner Stelle, dann könnte ich ja probieren, hier eine Parabel reinzumalen. Also Gradientenverfahren würde ich einfach die Tangente reinmalen und würde sagen, wir laufen in Richtung der Tangente. Also in dem Fall einfach nach links und rechts nach rechts laufen. Jetzt könnte ich statt hier eine Tangente reinzumalen, könnte ich auch die anschmiegende Parabel reinmalen. Also Taylor-Ordnung zweiter Ordnung, diejenige Parabel, die durch diesen Punkt geht und wo auch die Ableitung in diesem Punkt mit übereinstimmt und wo auch die zweite Ableitung in diesem Punkt mit übereinstimmt, also wo die Krümmung und die Steigung in der Parabel mit übereinstimmt. Sind drei Gleichungen, natürlich ist die Parabel eindeutig festgelegt. Und dann hätte ich also an diesem Punkt hier so eine anschmiegende Parabel. Die hat ein Minimum, und ich habe die nach unten geöffnet. Und dann könnte ich also das Minimum dieser Parabel nehmen und sagen, das ist eine gute Näherung für mein Minimum. Und dann kriege ich entsprechend den nächsten Punkt raus. Und am nächsten Punkt mache ich mir wieder die anschmiegende Parabel, mache entsprechend an der anschmiegenden Parabel wieder das Minimum und so weiter und so weiter. Also was man ebenfalls machen könnte, in der Form 2.2, naheliegender Ansatz, minimiere eine Funktion f von x, möchten eigentlich gerne das f von x minimieren. Das ist uns aber zu kompliziert, also sagen wir, f von x ist ungefähr quadratische Taylor-Approximation. Ja. Ausführlich zusammengefasst am Anfang Satz 2, 3 war das f von x k plus Gradient f von x k transformiert nach x minus x k plus 1 halb x minus x k transformiert mal Hesse-Matrix f von x k mal x minus x k. Das Ganze ist ein quadratisches Funktional, das sollte ja einfach zu minimieren sein. Das ist einfach zu minimieren, das haben sie nämlich gemacht auf dem Übungsblatt, in unserer Aufgabe 4.1. Da haben sie solche Ausdrücke minimiert, also quadratische Funktion der Form irgendwas Konstantes, das können sie dann obelär auf 0 setzen, ein Vektor, irgendein fester Vektor mal ihren Vektor x plus ihr Vektor x transponiert mal eine Matrix mal den Vektor, jetzt können sie die ganzen Klammern auflösen, hat das gerade die Form von Übungsaufgabe 4.1. Und wenn Sie dann Ihre Formel aus Übungsaufgabe 4.1 dafür anwenden, dann kriegen Sie raus, dass das Minimum davon, also das, was wir als x plus 1 nehmen, das Minimum von diesem Ausdruck hier, das ist gerade x minus die Hesse-Matrix. Das heißt, es ist gerade minus 1 mal Gradient f von x. Das heißt, was hier rauskommt, wenn Sie diesen naheliegenden Ansatz nehmen, Sie ersetzen f nicht durch eine lineare Taylor-Näherung, sondern durch eine quadratische Taylor-Näherung und nehmen das Minimum der quadratischen Taylor-Näherung, ist genau das Verfahren. Wieder dasselbe Newton-Verfahren und anschaulich in dem Bild, anstatt die Ableitung gleich 0 zu suchen, indem ich hier für die Ableitung die lineare Taylor-Näherung nehme, das ist einfach äquivalent dazu, in dem Bild hier oben die quadratische Taylor-Näherung zu nehmen und die jeweils zu umdrehen. Und von daher ist auch aus dem Grund das Newton-Verfahren eine sehr natürliche Fortsetzung vom Gradientenverfahren. Da hatten wir einfach Taylor-Polynome zu erster Ordnung genommen, hier nehmen wir Taylor-Polynome zweiter Ordnung. Und wir könnten das Ganze natürlich weitertreiben. Es gibt Newton-artige Verfahren, oder Newton-artig sollte man die nicht nennen, das würde gleich einmal einen anderen Begriff, aber es gibt Newton-ähnliche Verfahren, wo Sie sagen, Sie nehmen für die Nullstellengeschichte, nehmen Sie nicht die Tangenten, sondern die Parabel, nehmen die Nullstellen der Parabel und hier entsprechend Minimierer von irgendwelchen Polynomen dritten Grades. Auf die Art und Weise könnten Sie tatsächlich so etwas Ähnliches wie Newton-Verfahren hinbekommen, was dann kugelschnell konvergiert. Die sind in der Praxis für diese gewisses Exoten-Dasein. Zum einen sind die einfach nicht mehr so schön, die Tangente hat hier eine eindeutige Nullstelle, das ist eine ähnliche Parabel, könnte die gar keine Nullstelle haben oder sie könnte zwei Nullstellen haben. Entsprechend, wenn Sie das hier approximieren durch ein Polynom dritten Grades, brauchen Sie wieder eine Trust-Nietzsche, weil das Ding kein eindeutiges Minimum hat. Und der andere Grund ist der, dass man diese kubische Konvergenz gegen die quadratische Konvergenz sagt man, dass man die in der Praxis nicht sieht. Das ist natürlich kein mathematisch wohldefinierter Ausdruck, aber typischerweise ist es so, dass Sie in der Praxis, sehen Sie den Unterschied zwischen linearer Konvergenz und quadratischer oder superlinearer Konvergenz, den merken Sie sehr deutlich, weil diese Beispiele nicht da sind, wo Ihr Verfahren einfach nur minimale Fortschritte macht, sondern die Fortschritte werden einfach immer besser. Das ist was, das sehen Sie in der Praxis. Ob sich jetzt die Anzahl der richtigen Sprungerstellen verdoppelt oder verdreifacht, sieht man typischerweise in der Praxis nicht, weil wenn Sie in dem Bereich sind, dass das wirklich durchschlägt, also nicht nur irgendeine große Konstante davor ist, dann ist es meistens auch egal, ob Sie durch Verdopplung der Kommastellen ganz, ganz schnell Ihre 3, 4 Kommastellen richtig haben, die Sie brauchen, oder durch Verdreifachung der Kommastellen das haben. Und daher führen diese höheren Ordnungsverfahren, die führen so ein gewisses Nischendasein, ein gewisses Exotendasein, aber der Unterschied zwischen hier linearer Taylor-Näherung und quadratischer Taylor-Näherung, der ist wirklich da zwischen linearer Konvergenz und quadratischer Konvergenz, den hätte man in der Praxis wirklich gerne. Ja, den hätten wir gerne, aber wir zahlen den Preis dafür. Lassen Sie mich die letzten paar Minuten noch mal kurz zusammenfassen, welchen Preis zahlen wir dafür. Wir zahlen den Preis, dass wir die Konvergenz total haben. Ich habe Ihnen das auch sehr schön rechnerisch, hier steht noch die Umgebung. Alles, was wir wissen über das Newton-Verfahren, gilt nur in einer Umgebung. Wir müssen also schon in einer Umgebung von unserem wahren Minimum gestartet sein. Bei den Nullstellenaufgaben nimmt man das noch halbwegs hin, weil wir haben einfach nichts Besseres. Wir haben einfach kein Verfahren, das bei Nullstellenaufgaben nicht diese nur lokale Konvergenz hat. Von daher lebt man damit, weil man keine Enixon hat, also solange man nichts anderes machen kann. Bei dem Minimierungsproblem will man damit nicht leben, denn wir haben das Gradientenverfahren. Das Gradientenverfahren würde das Minimum finden, egal an welchem Punkt wir starten. Das heißt, das ist ein echtes Problem, weil das Gradientenverfahren, das kann das langsam konvergieren. Und das Newton-Verfahren kann es nicht. Und das Newton-Verfahren konvergiert aber schnell, sobald wir nah genug dran sind. Dann liegt es absolut auf der Hand, die beiden irgendwie miteinander zu verbinden. Anschaulich würden wir sagen, starte mit dem Gradientenverfahren, mit irgendeinem heuristisches Konvergenzkriterium mit drin. Immer wenn du einen neuen Schritt gemacht hast, guck mal, ob das Newton-Verfahren jetzt auch schon konvergieren würde. Wenn nicht, mach noch einen Schritt vom Gradientenverfahren, irgendwann sind wir nah genug dran. Und die ganz große Frage natürlich, wie kriegen wir den Übergang hin? An welcher Stelle gehen wir über vom Gradientenverfahren zum Newton-Verfahren? Und die anderen beiden großen Probleme vom Newton-Verfahren, den Algorithmus noch da, die anderen beiden großen Probleme gegenüber dem Gradientenverfahren sind, es ist aufwendiger. Wir müssen an dieser Stelle hier eine Matrix invertieren. Und denken Sie dran, das ist unsere Matrix, wir haben keine eindimensionalen, fünf- oder zehndimensionalen Probleme, sondern wir haben 10.000-dimensionale Probleme. Das heißt, Sie haben eine Matrix-Inversion von einer 10.000-Kreuz-10.000-Matrix. Und 10.000-Kreuz-10.000 ist noch nicht viel. Dann haben Sie eine zweidimensionale Fläche mit 100 mal 100 diskretisiert. Wenn Sie da an irgendwelche Differentialgleichungen denken, die Sie lösen wollen, oder Sie legen eine Klimasimulation, wo Sie einen 100-Kreuz-100-Gitter über die Erde legen, dann ist 100-Kreuz-100 nicht besonders viele Messpunkte auf der Erde. Das heißt, Sie können hier durchaus 10.000-dimensional, als hier noch wenig, Sie können nur ein paar Millionen-dimensional haben. Das heißt, dieser Schritt, diese Matrix zu invertieren, der kann wirklich, wirklich aufwendig werden, um dieses lineare Gleichungssystem zu lösen. Wir haben eine 1 von Millionär gesehen, ungefähr n hoch 3, wenn n die Dimension der Matrix ist. Und Sie haben noch ein Problem. Dann denken Sie an die Minimalflächenaufgabe. Ich hoffe, Sie haben alle fleißig den Gradienten ausgerechnet. Wahrscheinlich ist es auf dem aktuellen Übungsblatt, ich glaube, es ist auf dem aktuellen Übungsblatt schon drauf, den Gradienten auszurechnen von Ihrem Minimalflächenfunktionale. Das ist schon was unangenehm ist, den auszurechnen. Also da rechnet man schon 100, das macht keinen besonders großen Spaß. Jetzt stellen Sie sich vor, Sie müssten an der Stelle noch die Hesse-Matrix ausrechnen. Und Sie lachen gerade, wenn ich so sage, das macht keinen Spaß. Das ist tatsächlich ein Faktor, den Sie mit einrechnen, in der Praxis machen. Sie haben Ihr aktuelles Klimamodell. Sie möchten von Ihrem Klimamodell, haben Sie uns eine sehr komplizierte Modellbeschreibung. Dann sagen die Leute vom Deutschen Wetterdienst, ja, wenn wir da irgendwie die Hesse-Matrizen, wenn wir die jetzt ausrechnen lassen, das können wir machen, dann muss ich einen Mitarbeiter dafür abstellen, der setzt sich 2 Wochen dahin und um diese Modellgleichung wieder steht. Die kann man analytisch ableiten, wir können dann mit Computer-Algebra-Systemen auch zur Hilfe nehmen, aber es muss trotzdem mit der Mensch mit dabei bleiben, um die einzelnen Schritte zu programmieren. Da braucht aber ein Mitarbeiter 2 Wochen, um das einzuprogrammieren. Jetzt ändert sich unser Wettermodell und das Klimamodell aber ungefähr Monatstakt. Das heißt, Sie haben ein großes Interesse daran, Verfahren zu haben, wo Sie diese Dinger nicht analytisch per Hand auswerten müssen. Manchmal können Sie es nicht, manchmal ist es einfach so aufwendig, dass Sie sagen, lieber soll der Computer ein bisschen länger rechnen und ich kann dafür das Modell häufiger ändern. Das heißt, diese 3 großen Probleme haben wir noch anzugehen beim Newton-Verfahren. Wir konvergieren zwar viel schneller, aber wir würden gerne diese nur lokale Konvergenz loswerden, des Startwertes, der nah dran sein muss. Wir würden gerne loswerden die Matrix-Inversion und wir würden gerne loswerden, dass wir diese Hesse-Matrix überhaupt brauchen. Und tatsächlich werden wir alle 3 Dinge noch loswerden in den nächsten Wochen in der Vorlesung. Und das Ganze dann ab Dienstag. Danke fürs Zuhören.